Wenn man Menschen fragen würde, was für sie das Wichtigste im Leben ist, dann würden eine ganze Reihe Leute wahrscheinlich sagen, und wir kennen das ja auch so als Spruch, Hauptsache gesund. Hauptsache mir geht's gut, Hauptsache an der Stelle wird's nicht schwierig. Und sich dann mit Krankheit und Heilung und auch dem Stichwort Sünde in einem Atemzug beschäftigen, ist ein heikles Thema. Ich habe so den Untertitel für mich gewählt über den Zusammenhang von Heilung und Heiligung. Das ist ja so ein klassisches biblisches Wort. Das letzte, wo es darum geht, Menschen sollen lernen, den Willen Gottes zu tun. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen Krankheit und Heilung und Heiligung eben? Hauptsache gesund ist so ein Ziel. Und ja, wir wollen uns mit dem heute befassen und fragen, welche Zusammenhänge es da gibt. Wir sind ja in dieser Themenreihe Heiliger Geist, und wenn man über den Heiligen Geist nachdenkt und über seine verschiedenen Wirkweisen, dann kommt man an dem Thema Heilung nicht vorbei. Das hat damit zu tun, wenn man in der Apostelgeschichte zum Beispiel liest, was am Anfang, Apostelgeschichte 2, wird das Pfingstereignis, die Ausgießung des Heiligen Geistes berichtet, und dann gibt es eine Fülle von Erzählungen, was alles passiert ist während der Missionsreisen des Paulus und. Und da kommen eben auch immer wieder Heilungen vor. Oder wir haben hier vor ein paar Wochen über die Charismen, die Gnadengaben des Heiligen Geistes gesprochen, die im Neuen Testament an verschiedenen Stellen aufgezählt werden. Und da ist eben auch das Charisma der Heilung oder des Heilungsgebets genannt. Und dann kann man sicher auch darüber nachdenken, dass es in vielen Gemeinden von daher so eine Art Heilungsdienst gibt. Also die Ältesten zum Beispiel sollen von den Kranken gerufen werden, sie sollen sie mit Öl salben und dann soll es besser mit ihnen werden. Und da könnte man viele, viele Dinge sagen. Also wer sich mit dem Heiligen Geist beschäftigt, der beschäftigt, muss sich mit dem Thema Heilung beschäftigen. Und dann natürlich eben auch mit dem Thema Krankheit und den Zusammenhängen, die da im Hintergrund sind. Wenn man bei Jesus die Jesus-Geschichten liest im Evangelium, stellt man fest, es gibt eine Fülle. Also auf jeder Seite der Bibel würde ich mal so locker sagen, 2, 3 vielleicht, Heilungsgeschichten. Also Heilung ist ein großes Thema im Neuen Testament. Und wer dann eben, wie gesagt, von der Kraft des Heiligen Geistes spricht und liest im Neuen Testament, der hat mit diesem Thema zu tun. Umgekehrt gibt es dann aber eben auch eine ganze Reihe von Stellen, wo die einen gewissen Zusammenhang von der ausbleibenden Heilung und dem, was der Mensch sonst so treibt, will ich mal sagen, deutlich machen. Und das ist jetzt, wenn ich hier heute von oben von der Kanzel rede, ein seelsorgerlich nicht leichtes Thema. Weil nichts schlimmer ist, als so Pauschalverurteilung und hemdsärmlich Leute abzuqualifizieren, so eine oberflächliche Diagnose zu stellen, was leider immer wieder hier und da passiert ist, dass Leute, die eben krank waren, auch dann noch hören mussten, dass sie vielleicht nicht genügend glauben oder dass vielleicht sonst noch irgendwas bei ihnen im Leben nicht so ganz koscher sei. Also da hat es ganz, ganz viel Verletzungen gegeben. Als ich mich begonnen habe, mit diesem Thema zu beschäftigen, war ich noch ganz mutig in Bezug auf dieses Thema. Und je länger ich mich damit beschäftigt habe, ist mir deutlich geworden, wie stark eben auch Verletzungen von Christen sind in diesem Bereich, die jetzt vielleicht nicht gesund geworden sind oder die unter Behinderung leiden. Und dann eben so ein paar vermeintlich Superschlaue vorbeikommen, die sagen, ja, wenn du nur richtig glauben würdest, dann würde das doch alles doch in Ordnung sein. Und irgendwo hast du möglicherweise ja noch, wie man so schön sagt, ein paar Leichen im Keller. Und die sind halt dafür verantwortlich, dass es dir nicht so gut geht. Also es ist ein ganz schwieriges Thema für Menschen, die drinstecken. Aber wer die biblischen Texte liest, der kommt an diesem Thema trotzdem nicht vorbei. Und so wollen wir uns dem heute widmen. Und ich habe mir überlegt, weil man das als Prediger so eine Reihe von Fettnäpfchen bereitstehen hat bei diesem Thema, wie ich mich denn vielleicht entlasten könne und nicht eine Predigt halte, so nach dem Motto, knapp daneben ist auch vorbei. Und da habe ich an einen Satz gedacht von Paulus, der mit diesem Thema null zu tun hat. Wo Paulus aber was Interessantes sagt, 1. Korinther 7, Vers 25. Das geht an die unverheirateten Frauen. Für diese unverheirateten Frauen hat der Herr keine ausdrückliche Anweisung gegeben. Aber als Botschafter des Herrn, dem ihr vertrauen könnt, möchte ich euch meine Meinung sagen. Also er sagt, es gibt Wort Gottes in dem, was er schreibt, Zusage, Sachen, die er von Gott sicher weiß. Und an dieser Stelle ist er sich nicht so ganz sicher. Und dann sagt er, ich sage euch mal meine Meinung. Dachte ich, nicht schlecht für die Predigt, so ein Vers vielleicht mal am Anfang zu zitieren. Das entlastet ein bisschen. Und dann habe ich noch eine Erinnerung gehabt an eine kleine Gemeinde in Norddeutschland, in Bad Mahlente war das. Und diese kleine Gemeinde, die hatte noch so eine klassische Kanzel, kein Monsterding, aber so ein etwas größeres Sprecherpult. Und wie das früher so war, da hatte man ja vorher so einen netten Vorhang, also ja, wie immer man diese Dinger nennt. Da stand dann, was weiß ich, Jesus ist Herr oder sonst was drauf oder Halleluja. Bei denen aber stand ein Bibelvers und der steht im 1. Thessalonicher 5, 21. Prüft alles und behaltet das Gute. Da dachte ich, das entlastet den Prediger. Und das habe ich nochmal mitgebracht. Prüft alles und behaltet das Gute. Das gilt also auch für meine Predigt heute. Wird das in voller Schönheit hier? Wo sind denn meine präparierten Dinger? Da, genau. So, bisschen schief, aber das passt ja vielleicht auch zu dem, was ich sage. Okay, also prüft alles und behaltet das Gute bei diesem komplizierten Thema. Wir wollen also den Zusammenhängen von Heilung und Heiligung, von Sünde und Krankheit nachgehen. Wenn wir in der Gemeinde, das tun wir in der Regel einmal im Monat, das Abendmahl im Gottesdienst feiern, man kann es ja auch in Kleingruppe feiern oder sonst wo, aber im Gottesdienst tun wir das hier in der Regel einmal im Monat, dann lesen wir in der Regel die Einsetzungsworte, so nennt man die, und die sind sehr schön im 1. Korintherbrief wiedergegeben, und da wird dann eben gesagt, wie das überhaupt alles gekommen ist, dass wir das Abendmahl feiern, und zum Schluss gibt es dann Verse, die wir in der Regel nicht mitlesen, weil sie so strange sind oder ich sag mal nicht leicht zu verstehen sind, auch leicht misszuverstehen sind, dass wir uns das normalerweise sparen. Ich kenne kaum eine Gemeinde, die diese Verse mitlesen. Aber heute lesen wir sie mit. Ich spare mir die Einsetzungsworte und lese ab 1. Korinther 11, ab Vers 27. Wer aber gedankenlos und leichtfertig, im Lutherdeutsch heißt es unwürdig, von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig am Leib und Blut des Herrn. Darum soll sich jeder prüfen, ehe er von dem Brot isst und aus dem Kelch trinkt. Denn wer davon nimmt, ohne zu bedenken, dass es sich um den Leib Christi handelt, der liefert sich selbst dem Gericht Gottes aus. So, da schließen wir in der Regel. Das ist noch so das, was man der Gemeinde zumutet. Aber Paulus schreibt weiter. Deshalb sind so viele von euch schwach und krank, gar nicht zu reden von denen, die schon gestorben sind. Wenn wir uns selbst prüfen, brauchen wir die Prüfung Gottes nicht zu fürchten. Straft uns der Herr, so will er uns erziehen, damit wir nicht zusammen mit der gottlosen Welt verurteilt werden. Also einfach so unkommentiert einen Satz in der Abendmahlsliturgie zu lesen, der lautet, deshalb sind so viele von euch schwach und krank, gar nicht von zu reden von denen, die schon gestorben sind. Das traut man sich in der Regel gar nicht, weil man sagt, boah, jetzt wird aber sehr schnell ein Zusammenhang hergestellt zwischen Krankheit, mit der ich vielleicht zu tun habe, zwischen einer Behinderung, mit der ich zu tun habe, und meinem geistlichen Leben. Kann man das so einfach, so hemdsärmlich, sage ich mal, das so raushauen? Ich meine, Paulus kannte die Gemeinde in Korinth ganz gut, er kannte Leute, er wusste von einer Menge von Dingen, die dort gut liefen und auch nicht gut liefen. Aber so einen Satz mal einfach zu zitieren, ist nicht so einfach, weil er sehr missverständlich ist. Von daher lesen wir ihn an dieser Stelle oft gar nicht mit. Aber es geht, und Paulus stellt diesen Zusammenhang her, um diesen Fragekomplex, dass eine Krankheit auch durch Sünde ausgelöst sein kann und andererseits zumindest zum Teil darin ihre Ursache haben kann. Also Gott prüft seine Kinder, er will sie reinigen und heiligen. Wie gehen wir also mit so einer Aussage um? So in dieser Deutlichkeit und Klarheit ist es eigentlich eine Art Einzelaussage im Neuen Testament. Paulus erwähnt zum Beispiel, ich zitiere das nachher noch an einigen Stellen ganz normal, von Mitarbeitern zum Beispiel von ihm, dass sie krank waren, ohne immer gleich einen geistlichen Zusammenhang zu dieser Situation herzustellen. Also was bedeuten diese Verse? Viele Ausleger sagen, und ich denke, dass sie damit recht haben, dieses unwürdig, das Abendmahl zu feiern, hat mit der Situation der Gemeinde in Korinth zu tun. Wenn man den ganzen Zusammenhang liest von den Abendmahlseinsetzungsworten, dann stellt man fest, dass Paulus die Gemeinde relativ scharf kritisiert und sagt, also bei euch gibt's Leute, die, ich sage mal auf Deutsch gesagt, fressen sich voll. Bei denen, die bringen mit, die haben Wein dabei, die haben jede Menge Essen dabei. Das Abendmahl war eine Art Liebesmahl, wie man sagt, nicht nur so eine kleine Minimahlzeit, wie wir das heute tun. Die einen stopfen sich voll und die anderen müssen hungern und haben nichts. Und sagt, wie kann das sein, dass ihr sozusagen, die ihr die Einheit in Christus erlebt und Einheit, die Christus stiftet, als Gemeinde leben sollt, dass gerade in der Feier des Abendmahls, gerade da, wo der Leib Christi sozusagen geteilt wird, dass da die Unterschiede zwischen euch so groß ist. Also er sagt, das ist doch nicht möglich. Man feiert das Abendmahl und gleichzeitig zerreißen Spannungen die Gemeinde. Man erinnert an den stellvertretenden Tod Jesu, seine Erlösung für uns, das, was er für uns getan hat. Und auf der anderen Seite vergibt man einander nicht oder da laufen alle möglichen Dinge gleichzeitig schief. Und Paulus sagt, so kann es nicht sein. Und dann kommt er eben zum Schluss zu dieser, sagen wir mal, steilen These. Und er kannte die Gemeinde gut und er sagt, ja, das hat damit zu tun. Also das, was ihr verkehrt macht, äußert sich sozusagen in körperlichen Krankheiten, in allem Möglichen, was da ist. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Und gibt es andere Texte von Paulus zu Krankheiten. Er war selber zum Beispiel krank. Es wird nicht ganz deutlich, was das war. Oder er hat eine Art Behinderung gehabt. Im 2. Korinther 12 redet Luther, übersetzt das mit einem Stachel im Fleisch, der ihn hindert, sozusagen Vollgas zu geben. Der ihn hindert, alles auch körperlich und mit allem Zip und Zap sozusagen unterwegs zu sein. Und dreimal hat Paulus dann Gott gebeten, hat gesagt, du siehst doch dieser, ich sag, bleibe mal bei der Formulierung Stachel im Fleisch, du siehst doch diese Problematik, mit der ich rumlaufe, kannst du mir das nicht wegnehmen? Und Gott antwortet ihm und sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. So mit anderen Worten, was auch immer das genau gewesen ist, was Paulus daran hinderte, diesen Missionsdienst in voller Kraft, sagen wir mal, auszuführen, Gott lässt ihm dieses Ding, damit er geistlich etwas lernt. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also Paulus wusste selbst darum, dass bestimmte Dinge nicht einfach nur mit Sünde zu tun haben, sondern dass da sozusagen irgendwie eine geistliche Lernkurve drin sein soll. Was heißt dieser Text, also dieser Abendmahlstext, also sozusagen im persönlichen Gespräch oder wenn ich jetzt meinetwegen Krankheit erlebe, ich würde sagen, vielleicht soll ich Gottes gnädiges Reden darin entdecken. Vielleicht will er mir was sagen. Ganz schwierig ist es, wenn mir alle möglichen Leute von rechts und links die Deutung sagen, wie das denn alles genau zu verstehen sei. Menschen, die mich begleiten, da würde ich hoffen, dass sie mit Sensibilität nach dem Reden Gottes fragen, aber eben genauso sehen, dass nicht ein unmittelbarer Zusammenhang, das wäre aufgrund der gesamten Paulus-Texte gar nicht möglich, ein unmittelbarer Zusammenhang in der Weise besteht, du bist krank, also hast du gesündigt, du bist behindert, also liegt da irgendwas vor, sondern da gibt es viel mehr Stellen, aber der Abendmahlstext, deswegen gibt es viele Schwache und Kranke unter euch, signalisiert zumindest, dass an dieser Stelle das, was in der Medizin psychosomatisch genannt wird, Psyche und der Soma ist griechisch der Körper, also dass sozusagen unsere Psyche Auswirkungen auf unseren Körper hat, das weiß man natürlich auch in der Medizin. Also ich bin weiter auf die Suche gegangen im Neuen Testament nach Stellen, die uns helfen können, diese Fragestellung nach Zusammenhang von Krankheit und Sünde zu verstehen. Und dann fiel mir auf, dass es eine ganze Reihe Stellen in der Bibel gibt, über die man sicher nicht oft predigt, aber wo Krankheit so fast beiläufig erwähnt wird. Ich fange mal an mit dem Alten Testament, Daniel 8, 27. Da sagt Daniel, danach war ich völlig erschöpft und tagelang krank. Als es mir wieder besser ging, nahm ich meinen Dienst beim König wieder auf. Oder Johannes 11,1, Lazarus, der in Bethanien wohnte, war schwer erkrankt. Der starb dann ja, wurde von Jesus wieder auferweckt. Aber es wird null erklärt, warum der möglicherweise krank war oder so. Er war halt krank. Oder Philipper 2,25, ich hielt es für notwendig, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken. Er hat mir eure Gaben überbracht und sollte mir beistehen. Nun ist er mir wirklich ein Bruder, ein guter Mitarbeiter und Mitkämpfer geworden. Inzwischen aber hat er große Sehnsucht nach euch allen. Es hat ihn sehr beunruhigt, dass ihr von seiner Krankheit erfahren habt. Tatsächlich war er todkrank, aber Gott hatte Erbarmen mit uns beiden. Er wollte mir zusätzliche Trauer ersparen. Es wird nicht näher erklärt, worum es da ging. Es war halt so. Und im 2. Timotheus heißt es, Erastus ist in Korinth geblieben und Trophimus habe ich krank in Milet zurücklassen müssen. Und im 1. Timotheus 5 gibt es einen Ratschlag des Paulus, den manche sehr beherzigen. Hier noch ein persönlicher Rat, trinke nicht länger nur Wasser. Du bist so oft krank und da es für deinen Magen besser ist, wenn du etwas Wein trinkst. Und schließlich Galater 4,13, ihr erinnert euch sicher daran, als ich das erste Mal bei euch war und euch das Evangelium verkündigte, damals wurde ich krank und konnte nicht weiterreisen. Also es gibt eine Menge von Stellen in der Bibel, wo du beiläufig von Krankheit, auch von Paulus, beiläufig von Krankheit geredet wird. Da wird nicht gefragt, warum ist jemand krank. Da wird auch nicht behauptet, der hat irgendwas falsch gemacht und deswegen ist er krank. So Krankheit wird halt kurz erwähnt und kommt halt vor. Und dann fiel mir weiter auf, dass unabhängig von der Situation des einzelnen Kranken, wenn man die Bibel liest, ein grundsätzlicher Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit besteht. Denn Gott hat das Paradies, das sagt uns die ersten Seiten der Bibel, ohne Krankheit und ohne Tod geschaffen. Aber der Mensch wollte sein wie Gott und aß verbotenerweise vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Also eigentlich war paradiesisch das nicht vorgesehen. Der Mensch sollte weder sterben noch krank sein. So war es im Paradies, aber der Mensch verscherzte sich seine Situation selber. In Römer 5,12 sagt Paulus, durch einen einzigen Menschen, durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Nur weil nun alle Menschen gesündigt haben, sind sie alle dem Tod ausgeliefert. Das heißt also, als eine Art Grunderkenntnis, wenn ich Husten, Schnupfen, Heiserkeit habe oder wenn ich eine Lungenentzündung oder wenn ich Krebs habe. Eine Art Grunderkenntnis ist, Krankheit gibt es nur in dieser Welt, weil die Sünde in diese Welt gekommen ist. Also diesen Grundsatzzusammenhang, den beschreibt die Bibel und der ist nicht wegzudiskutieren. Und interessant ist, dass es Texte in der Bibel gibt, die diesen Zusammenhang ganz direkt aussprechen. So betet zum Beispiel David in den Psalmen, Psalm 41, und wenn er auf dem Krankenbett liegt, steht der Herr ihm zur Seite und hilft ihm wieder auf. Deshalb bete ich zu dir, Herr, ich habe gegen dich gesündigt, aber sei mir gnädig und mach mich wieder gesund. Also da ist David, der sozusagen in sich hineinhorcht und sagt, meine Krankheit hat auch etwas damit zu tun, dass ich mit Gott gerade nicht kongruent bin und nicht übereinstimme. Und ich bitte Gott, dass er sozusagen das von mir wegnimmt, weil ich entdecke, hier gibt es Zusammenhänge. Ich will im zweiten Teil ein paar Thesen sagen und die noch einmal auch so ein klein bisschen biblisch unterfüttern. Die erste These, in der Bibel ist entscheidend, dass Krankheit und Sünde in einem unauflöslichen Zusammenhang stehen. Krankheit gehört nicht in die Schöpfung ursprünglich hinein. Sie ist Folge von Schuld und sie ist der Vorläufer des Todes, den es im Paradies ebenfalls nicht gab. Aber das ist unsere Situation heute. Also dieser Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit ist zunächst sehr grundsätzlich und sehr universal. Und die entscheidende Frage, auch seelsorgerlich, bedeutet für unser Thema, folgt daraus aber auch ein individueller Zusammenhang, sozusagen, dass der Kranke ja selbst schuld sei an seiner Situation. In dieser Weise argumentieren zum Beispiel die Freunde Hiobs. Also wer das Hiob-Buch liest, ist eine Auseinandersetzung von Hiob mit drei seiner Freunden, die ihn besuchen, weil ihn unglaubliches Leid getroffen hat. Sowohl Schicksalsschläge, aber eben auch persönlich, was seinen Körper anbetrifft. Und wer das alles nachlesen will, der stellt fest, ich kenne vermutlich keinen Menschen, den so viel Leid getroffen hat wie den guten Hiob. Und jetzt kommen die drei Freunde und ich sag's mal salopp und mit meinen Worten, die sagen, ey Hiob, bei dir stimmt was nicht. Du verheimlichst uns was. Du hast da noch ein paar Leichen im Keller, mein Lieber. Rück die mal raus. Dich hätte dieses schlimme Leid nicht getroffen, wenn du ehrlich wärst mit der Situation und vor Gott und Menschen angemessen damit umgehen würdest. Und Hiob weist das zurück und sagt, nein, so ist es nicht. Aber diese, ich sage mal, Volkstheologie, so dieses Feldwald- und Wiesenmäßige, bei dir läuft was schief, also musst du doch irgendwo auch das verursacht haben. Das gibt es bis heute, würde ich sagen. Also das Erste ist zunächst mal, Sünde und Krankheit, ja, gehören zusammen, ganz grundsätzlich. Aber einen individuellen Zusammenhang deswegen daraus zu abzuleiten und besserwisserisch jemand zu sagen, was bei ihm alles schiefläuft, ist hochgefährlich und kann ganz schlimme Folgen haben. Zweite These, was die Medizin in Bezug auf psychosomatische Krankheiten kennt, beschreibt die Bibel eigentlich viel grundsätzlicher. Es nicht nur darum geht, wenn es mir schlecht geht, dass das irgendwelche körperlichen Auswirkungen hat, sondern sie sagt, wer nicht echt und ehrlich ist vor Gott, wer Schuld und sündhaftes Verhalten verheimlicht und sozusagen vor Gott die Karten nicht offen auf den Tisch legt, dessen Körper kann oder vielleicht auch dessen Körper wird mit entsprechenden psychosomatischen Reaktionen antworten. Dieses Wort psychosomatisch ist natürlich ein modernes Wort, aber die Zusammenhänge dahinter sind in der Bibel schon deutlich zu sehen. Noch einmal ein Zitat aus den Psalmen, Psalm 32. Glücklich ist der Mensch, dem Gott seine Sünden nicht anrechnet und der mit Gott kein falsches Spiel treibt. Erst wollte ich dir, Herr, meine Schuld verheimlichen, doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur stöhnen konnte. Bei Luther heißt das, denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine. So ein altes Deutsch, was aber sehr eingängig ist. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn, meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Da endlich gestand ich dir meine Sünde, mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Also der Psalmbeter spürte auch, dass da was schiefgelaufen ist oder gerade was schiefläuft in seinem Leben, dass seine und zerstörte Gottesbeziehung Auswirkungen auf sein körperliches Wohlbefinden hat. Dritte These: Gott benutzt Krankheiten, um einen geistlichen Lernprozess im Leben von Menschen in Bewegung zu halten. Das würde nicht jeder teilen, diese These. Aber ich glaube, wenn man die biblischen Texte liest, dann kann man schwer zu einem anderen Schluss kommen. Ich habe den 2. Korinther 12 schon zitiert. Da sagt Paulus, Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf diese unbeschreiblichen Offenbarungen, also er hatte beschreibt, was er für faszinierende Offenbarung hatte, nichts einbilde. Deshalb lässt er mich unter einer Krankheit leiden, die mir schwer zu schaffen macht. Es ist, als ob ein Engel des Satans mir ins Gesicht schlägt, damit ich nicht überheblich werde. Wörtlich steht da, deshalb wurde mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben. Dreimal schon habe ich Gott angefleht, dass er mich davon befreit. Aber er hat zu mir gesagt, verlass dich ganz auf meine Gnade, denn gerade wenn du schwach bist, kann sich meine Kraft in dir besonders zeigen. Darum will ich vor allem auf meine Leiden und meine Schwäche stolz sein, denn dann nämlich wirkt die Kraft Christi in mir. So trage ich alles, was Christus mir auferlegt hat, alle Misshandlungen und Entbehrungen, alle Verfolgungen und Ängste. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark durch Christus. Also Paulus sieht seine gesamte Lebenssituation an, wünscht sich, dass dieser Pfahl im Fleisch, was immer das genau gewesen ist, von Gott weggenommen wird, tut folgerichtig das, was jeder von uns tun würde, nämlich er betet darum, dass Gott ihm das wegnimmt und Gott antwortet und sagt, nee, mein Lieber, ich belasse dir das, damit du eine viel tiefere geistliche Grunderkenntnis in deinem Leben hast, nämlich dass meine Gnade in deiner Schwachheit mächtig ist. These 4, vielfach antwortet Gott auch mit, ja, sagen wir mal, Krankheit oder Dingen, dass es Menschen nicht so gut geht, auf den Ungehorsam des Menschen. Das ist etwas, was man im Alten Testament als einen ganz weitgehenden Zusammenhang entdecken kann. Und die Frage ist, ob das neutestamentlich eigentlich auch gilt. Und ich will das versuchen, mal an der aktuellen Frage der Corona-Epidemie versuchen zu entfalten. Ist also die Corona-Epidemie so etwas wie die Strafe Gottes für was auch immer? Wenn man im Alten Testament liest, dann muss man sagen, so ganz fern ist dieser Gedanke nicht. dass Gott irgendetwas schickt, auch die Pest schickt, das kann man zum Beispiel im 5. Mose 28 nachlesen, weil das Volk falsch gehandelt hat. Oder er wird euch mit Schwindsucht, Fieber und Entzündung plagen. Euer Getreide vernichtet er durch Dürre und Pilze. Das Unheil wird euch bis in den Tod verfolgen. Und dann werden alle möglichen anderen Krankheiten erzählt. Also die Bibel hat da eine Deutlichkeit, dass einem schon ein bisschen die Nackenhaare sich kräuseln können und sagen, hei, 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 was passiert da alles hinter den Kulissen? Und wenn ihr euch an meine Gebote haltet, heißt es dann weiter oder an anderer Stelle im Exodusbuch 15, Vers 26. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr keine Krankheiten mehr bekommen. Also wenn man ins Alte Testament schaut, dann muss man diese sehr schnelle Antwort, die man auch von vielen Theologen in dieser Zeit gehört hat, dass eben natürlich Corona und Strafe Gottes nichts miteinander zu tun hätte. Vom Alten Testament sieht es etwas anders aus, würde ich mal in aller Vorsicht sagen. Also was sagen wir angesichts der Corona-Epidemie oder Pandemie? Ist das nun Strafe Gottes für die Menschheit? In welcher Form? Wie gesagt, wer im Alten Testament auf die Suche geht, der findet dieses Konzept durchaus. Gott straft zum Beispiel die Ägypter durch Plagen, durch Naturkatastrophen und durch Krankheiten. Und an manchen anderen Stellen werden ähnliche Zusammenhänge geschildert. Das Alte Testament kennt diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang. So hat das mal ein Alttestamentler, bei dem ich studiert habe, Klaus Koch, genannt. Ein Tun-Ergehen-Zusammenhang. Du tust etwas und dann wird es dir entsprechend ergehen. Tust du Gutes, wird es dir gut ergehen. Tust du Schlechtes, wird es dir schlecht ergehen. Angesichts dessen will ich ein bisschen mal die gesamtbiblische Sicht so ein bisschen im Zeitraffer darstellen. Am Anfang war es so, die Menschen, ich sage mal wir, die Menschheit, musste das Paradies verlassen und das nennt die Bibel den Sündenfall. Theologisch gesprochen, die Sünde zieht die Konsequenzen nach sich. In diese Welt ist Unheil eingezogen mit dem Sündenfall. Und wer die Augen aufmacht, der sieht das an so vielen Stellen. Und dann einen weiteren Schritt auf dem Weg zum Neuen Testament geht das schon erwähnte Hiob-Buch. Der Hiob erfährt als Rechtschaffender unermessliches Leid. Und er bekommt letztlich keine Antwort auf die Warum-Frage, warum Gott ihm das alles zumutet, sondern es ist halt so. Die Freunde versuchen ihm immer zu sagen, Hiob, du verheimlichst uns was. Und Hiob weist das zurück. Aber mitten im Leid erkennt er seinen Erlöser, auf den er beginnt zu vertrauen. Dieses berühmte Wort, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ist ein Zitat aus dem Hiob-Buch, wo Hiob im größten Schlamassel steckt. Und es geht ihm dreckig, wie es schlimmer nicht sein kann. Seine ganze Familie ist ihm genommen und persönlich ist er in tiefes Leid hineingekommen. Und mitten darin entdeckt er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er beginnt zu entdecken, dass in all dem, was nicht zu verstehen ist, menschlich gesehen, trotzdem die Güte und die Gegenwart Gottes da ist. Durch Jesus, wir sind ja so bei einem Zeitraffer-Durchgang durch die Bibel, durch Jesus geschieht dann aber etwas entscheidend Neues. Er distanziert sich von diesem uralten Schuldverschiebespiel angesichts eines Unglücks, das in Jerusalem passierte. Das steht nämlich in Lukas 13. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Siloa fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Also großes Unglück, ein Turm ist umgestürzt und 18 Menschen erschlagen. Und die Leute haben sofort gesagt, was ist mit diesen 18? Die müssen mehr Dreck am Stecken haben als die anderen, weil die es doch ausdrücklich getroffen hat. Und Jesus sagt, nein, diese Leute sind nicht schuldiger als alle anderen auch. Und er macht seinen Zuhörern klar, dass sie in keiner anderen Lage vor Gott sind, die noch leben, als die, die ums Leben gekommen sind. Ich sage euch, sagt Jesus, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle so umkommen. Also die Schuld des Menschen ist ein Riesenproblem, ja, aber durch Jesus wird alles anders. Jesus kommt in eine unheilvolle Welt, um den Menschen, die Menschheit, mich und dich zurückzuführen ins Heil, in eine vertrauensvolle und liebevolle Beziehung zu Gott. Und wie geschieht das? Indem Jesus die Last, die Schuld, das Böse, alles Unheil, ja selbst den Tod auf sich nimmt. Der Weg zum Heil, zum Frieden mit Gott für dich und mich, kostet ihn das Leben. Straft der Vater seinen Sohn? Ja, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, heißt es in Jesaja 53. Aber ich würde ergänzen, der Vater leidet auch mit. Wenn Jesus schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann war das faktisch so, dass Gott ihn verlassen hatte am Kreuz. Aber insgesamt, der Vater leidet mit. Durch seine Wunden, durch Jesu Wunden sind wir geheilt. Das ist also die Situation heute. Ist dann Corona eine Strafe Gottes für die Menschheit? Ich würde sagen, Jesus hat die Strafe getragen. Bin ich als Christ immun gegen Corona-Ansteckung? Nein, natürlich nicht. Ich bin und bleibe Teil dieser gefallenen Schöpfung. Krankheit kann mich genauso treffen, aber ich weiß, an wen ich mich zu wenden habe. Und gleichzeitig bin ich eingeladen und aufgefordert, wie ein Kind zum Vater zu kommen. Wenn Gott also Bewahrung oder Heilung schenkt, dann ist das wunderbar. Und wir sollen ihn darum bitten, dass er das tut. Und wir sind aufgefordert, darum zu bitten. Aber es ist immer ein Ausdruck seiner Gnade. Es ist ein Geschenk von ihm, das ich nicht verdient habe und auf das ich keinerlei Anspruch durch ein vermeintlich frommes Leben irgendwie geltend machen kann. Aber die andere Frage gilt auch, will Gott angesichts Corona mit seinen Menschen reden? Und da würde ich sagen, ja, da bin ich sicher. Gott will mit uns reden. Der irische Schriftsteller, der viel geschrieben hat und viel gelesen wurde, C.S. Lewis, der hat es einmal auf den Punkt gebracht und hat so geschrieben: Gott flüstert in unseren Freuden. In unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind sein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Unsere Schmerzen sind sein Gottes Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Also die große Verunsicherung, die dieses Virus auslöst, kann doch ein Hinweis Gottes sein, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben. Könnten diese Tage, die diesen Globus vermutlich nachhaltig verändern werden, nicht eine globale Einladung Gottes sein, menschliches Leben weltweit, nicht nur hier, das geht um eine globale Pandemie, weltweit auf das Fundament zu gründen, das schon gelegt ist, und das ist Jesus Christus. Also ich würde nicht zu schnell, um das nochmal zu sagen, an dieser Stelle von einer Strafe Gottes sprechen. Hat ja Leute gegeben, die haben gesagt, ja, ist in unserem Volk verkehrt und dies ist in unserem Volk verkehrt. Und nun kommt Gott und straft. Ich würde lieber sagen, die Strafe liegt auf ihm, auf Jesus, auf dass wir Frieden hätten. Damit wird nicht richtig, wenn wir Dinge verkehrt gemacht haben, aber wir wissen, wohin wir uns zu wenden haben. Und nebenbei gesagt, es geht immer hier um ein globales Geschehen und nicht auf Deutschland fixiertes Geschehen. Letzte These, These 5, ein oberflächliches Zurückführen einzelner Krankheitsfälle und Leiden auf bestimmte Sünden wird deutlich abgelehnt in der Bibel, weil es den tieferen Zusammenhängen nicht gerecht wird. Ich also hemdsärmlich daherkomme, wie die Freunde des Hiob, die sich alle Mühe gegeben haben, dem Hiob klarzumachen, was bei ihm schiefläuft und damit nicht recht hatten und ihn unglaublich unter Druck gesetzt haben. Wenn ich daherkomme und meine, das sei sozusagen die seelsorgerliche Anweisung für hier und heute, dann würde ich sagen, be careful, ganz, ganz vorsichtig. Diesen grundsätzlichen Zusammenhang von Sünde und Krankheit, den gibt es, keine Frage. Muss man nur die Bibel lesen. Was das aber im Einzelfall bedeutet und was vielleicht im Leben eines Menschen angesagt ist, da sollten wir große, große Vorsicht walten lassen. Ich will das noch in einem letzten Bibeltext deutlich machen, Johannes 9. Da sah Jesus unterwegs einen Mann, der von Geburt an blind war. Herr, fragten die Jünger, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Klassische Frage. Er hat eine Behinderung und die Leute fragen, wer ist schuld daran, dass er blind ist? War es seine eigene Schuld oder die Sünde seiner Eltern? Weder er selbst ist schuld noch seine Eltern, antwortete Jesus. Er ist blind, weil an ihm die Macht Gottes sichtbar werden soll. Oder in Johannes 11, die Geschichte mit Lazarus, der erkrankt ist, da sagt Jesus, diese Krankheit führt nicht zum Tode, sondern es soll die Macht Gottes sichtbar werden und der Sohn Gottes wird dadurch verherrlicht. Also dieser Klassiker, jemand ist krank und entweder er ist schuld oder in Generationenabfolge gedacht, die Eltern sind schuld. Jesus weist das zurück und sagt, nein, so ist es nicht. Die Macht Gottes soll an ihm sichtbar werden. Also wir haben dieses Thema versucht ein bisschen zu beleuchten und von der einen oder anderen Stelle anzugehen. Ich fasse zusammen, wir so dürfen und sollen Heilung erbitten. Pfingsten, die Gabe des Geistes, die Gaben des Geistes, dazu gehört das Charisma, die Gnadengabe der Heilung. Wir dürfen und sollen füreinander beten und Heilung als ein Zeichen des Reiches Gottes in dieser Welt erbeten. Gleichzeitig, zweitens, ist Krankheit etwas, was nach dem Sündenfall zu dieser Welt gehört. Und wo es ohne Ursachenforschung einfach vorkommt, auch dass Menschen krank sind, so wie wir sterben werden in dieser Welt, das gehört seit dem Sündenfall auch dazu. Und drittens schließlich, wir sollen, wo immer Krankheit ist und wir mit Menschen im Gespräch sein, sehr sensibel sein, sowohl für ein mögliches Reden Gottes dadurch, aber nie Menschen unter Druck setzen und Zusammenhänge in ihrem Leben konstruieren, die von Gott her nicht da sind. Also von daher mit viel Gnade und Barmherzigkeit miteinander umgehen, gleichzeitig wissen, meine Problematik ist vielleicht viel größer als die mit dem ich bete wegen seiner Krankheit. Aber wir sollten die Liebe Gottes über Menschen aussprechen. Er hat unsere Krankheit, unsere Schuld, unsere Sünde getragen, damit wir Frieden heften. Und das ist das eigentliche Evangelium. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du unsere Last getragen hast, unsere Gottlosigkeit, unsere Sünde, unsere Schuld. Gleichzeitig sehen wir, dass dieser Zusammenhang da ist, weil wir gesündigt haben, deswegen müssen wir sterben, weil wir gesündigt haben, deswegen sind Einschränkungen unseres Lebens auch da. Aber wir wollen nicht besserwisserisch miteinander sozusagen irgendwelche hemdärmlichen Deutungen abgeben, sondern wollen einander begleiten. Einander, miteinander dich suchen. Auch danach fragen, wie und in welcher Form du zu uns reden willst. Jesus, wir möchten Menschen sein, die hörbereit sind auf das, was du sagst und nicht vorschnell sind in persönlichem Urteilen und Bewerten von Situationen. Danke, Herr, dass du unser Herz kennst, dass du weißt, was in uns los ist und was in uns abgeht und dass wir zu dir kommen können, so wie wir sind. Und wo immer du zu uns reden willst, durch Situationen, die du zulässt, durch Dinge, die in unserem Leben sich ereignen, Herr, rede freundlich mit uns, so dass wir dich und dein Wort verstehen. Wir wollen dir danken, dass wir in dir ja alle Last losgeworden sind unseres Lebens, für Zeit und für Ewigkeit. Und das ist das Entscheidende. Wir ehren dich, Jesus, für das, was du für uns getan hast. Amen.